danke Ihnen bestens für diese schöne Einführung, Frau Sutter, und ich danke auch für diese Einladung an Ihre Winterveranstaltung. Meine lieben Damen und Herren, verehrte Anwesende, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Philosophen nun eben gewisse Antworten hätten auf die Probleme. Das ist nicht die Aufgabe der Philosophen. Höchstens können sie vielleicht neue Fragen stellen oder Perspektiven ein bisschen verschieben. Oft ist man ja in einer gewissen Perspektive festgefahren. Ich nenne das gerne Perspektive, nicht wahr? Man kommt nicht mehr los von einem bestimmten Standpunkt. Und dann haben Philosophen eigentlich, ist eigentlich gut für die Philosophen dort, mal einfach diese Perspektiven zu befragen und ein bisschen wegzurücken vom Gewohnten. Philosophische Betrachtungen zur Digitalisierung, das ist natürlich ein weites Feld. Ich werde mich auch um der Zeit willen, damit wir einen Zeitrahmen haben, wo wir noch miteinander reden können, möchte ich mich da ein bisschen kurz fassen. Ich hoffe, ich werde nicht allzu stark die Zeitlimite überspannen. Ich definiere mich eigentlich gerne als Anthropologen und schaue von einem gewissen anthropologischen und ethnologischen Standpunkt aus auf das, was geht, was auch in den Wissenschaftskreisen geht, was in Technikerkreisen geht, was überhaupt so in im Alltag, im gesellschaftlichen Alltag vor sich geht. Also ein Ethnologe muss ja auch eine Fremdperspektive muss er ja haben, muss sich ein bisschen fremd fühlen gegenüber dem, was Gewohnheit geworden ist, was Usus geworden ist. Und im Gegensatz eben sagen wir, Technikfolgeabschätzung interessiert mich eigentlich die Frage, was ist, wenn Technik funktioniert? Nicht Technikfolgeabschätzung ist in der Regel mit der Frage befasst, ja, was ist, wenn Technik nicht funktioniert und wenn sie nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Ist übrigens ein wichtiges Problem, auch gerade heute. Ich möchte dann kurz darauf zu sprechen kommen. Also lassen Sie mich zuerst mit einer Kurzdefinition beginnen. Technik. Technik ist das Delegieren von menschlichen Fähigkeiten an Geräte, an Maschinen, an künstliche Systeme. Das können manuelle oder intellektuelle Fähigkeiten sein. Heute stehen natürlich die smarten künstlichen Systeme im Fokus. Die jüngsten Generationen, die lernenden Maschinen mit den Algorithmen der neuronalen Netze, entwickeln dabei erstaunliche Fähigkeiten. Sie erkennen visuelle und verbale Muster, sind fähig zur Klassifikation von Gegenständen, sie entwickeln Spielstrategien, die den Menschen zum Teil schon überlegen sind. Ja. Sie fungieren als Entscheidungshilfen. Sie wickeln den Zahlungsverkehr ab, führen im Netz eigentlich schon fast ein eigenes Leben als Bots, nicht wahr, die mit uns auch scheinbar in eine personale Beziehung treten. Sie treten auf als Gesprächspartner, als künstliche Gesprächspartner. Kurz, sie haben eigentlich den Status von quasi autonomen Artefakten haben sie gewonnen. Ich sage quasi autonom. Nicht? Also sie haben nicht diese Autonomie, die wir gewöhnlich menschlichen Akteuren zugestehen. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Aber das wird über kurz oder lang wird das ein großes Thema sein in der Diskussion um die künstlichen Systeme, die wir immer dichter in unseren zwischenmenschlichen Verkehr einbauen. Also in diesem Sinne werden auch schon entweder Utopien, das gehört dazu, zur technischen Entwicklung, es gibt Utopien und Dystopien, also die Roboter, brauche ich jetzt das als Abkürzung für all diese für diese Spezies, die da auf uns zukommt. Die Roboter werden uns die Tätigkeiten werden erleichtern, werden uns entlassen und so weiter. Und dann gibt es die Dystopien, die natürlich von der Machtübernahme der künstlichen Intelligenz sprechen, also die Roboter, die dann die Macht übernehmen. Das ist zum Teil eben auch schon eher, ja, Sie kennen ja das, diese Hollywood-Schinken, nicht wahr, die kommen ja fast jeden, auf Netflix sowieso, fast jeden Monat kommt so etwas Neues auf uns zu. Wir kennen ja im Zusammenhang mit der Technik, kennen wir die klassische Tücke der Technik. Also das tritt nicht erst mit den neuen digitalen Technologien. Also das Gerät funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Es widersetzt sich seiner Indienstnahme oder geht eigene Wege. Es zeigt eben Züge zur Autonomie. Nun, Ingenieure rechnen eigentlich routinemäßig mit solchen nicht intendierten Effekten. Ein Kybernetiker hat das mal so ausgedrückt. Der Zweck eines Systems ist das, was es tut. Also Sie können ein System designen, Sie können möglicherweise auch Eventualitäten einplanen, wie das System unter diesen und diesen Umständen funktioniert und arbeitet. In der Regel ist es aber so, wenn es komplex genug ist, wird es früher oder später einen eigenen Weg einschlagen. Ich vermute hier sogar so etwas wie eine Art Tendenz zum Murks. Ich nenne das als Murks-Prinzip, einfach eine Abwandlung von Murphy, nicht wahr? Vom Gesetz von Murphy. Dieses Prinzip, also ein System macht das, der Zweck ist das, was es tut. Das gilt natürlich nicht erst für die neuen künstlichen Systeme, das gilt natürlich auch, für Werkzeuge und Maschinen. Also zum Beispiel der Hammer oder ein Automotor. Ja, einen Hammer können Sie ja gebrauchen zum Hammer werfen. Ja, also ursprüngliche Form, Sie können den Hammer können Sie ja als Wettbewerbsinstrument, Sie können den Hammer schmeißen und schauen, wie weit Sie damit kommen. Also Sie können einen Automotor können Sie brauchen, um eine Waschmaschine in Betrieb zu halten. Gab es übrigens in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also solche improvisierten technischen Lösungen. Also nicht da. Das entspricht genau dem, was dieser Kybernetiker gesagt hat. Also der Zweck des Hammers, wir sagen, wenn ich den Hammer da werfe, um die Weite zu messen, dann ist das eine Sportart, das ist doch zweckentfremdet. Aber eben, wir haben uns auf einen ganz bestimmten Zweck haben wir uns eingestellt und Entfremdung würde dann bedeuten, weicht einfach ab von diesem Zweck. Also nach diesem Prinzip, dieses Kybernetikers könnte man sagen, der Zweck des Hammers ist das, was er tut. Ja, eben Hammer werfen. Oder der Zweck des Automotors, wenn Sie ihn in eine Waschmaschine einbauen, ist eben eine Waschmaschine in Betrieb zu haben. Nun, wir sprechen ja von nicht intendiert. Das ist für Philosophen ein ziemlich heikles Thema, die Intention, nicht wahr? Bei Menschen ist es ganz klar, denen sprechen wir Absichten, Zwecksetzungen zu, Pläne. Nun, wenn Sie jetzt aber es immer mehr mit solchen quasi autonomen Artefakten, mit solchen beinahe selbstständigen Systemen zu tun bekommen, dann stellt sich die Frage, haben die unter Umständen eben auch eine Intention? Also die Frage verschiebt sich immer mehr vom Menschen zur Maschine. Haben Maschinen Intentionen? Und das ist ein ganz heikles Thema, vor allem auch in der philosophischen Diskussion über die künstliche Intelligenz. Inwieweit könnten Artefakte, künstliche Systeme, wenn sie eben auch solche Funktionen übernehmen wie Entscheide, vielleicht sogar moralische Entscheide, da kommen Sie ja wahrscheinlich noch darauf zu sprechen, also ethische Entscheide, inwieweit können wir oder müssen wir sogar solchen Artefakten dann eine Art künstliche Intention zubilligen. Wir können da nicht mehr sprechen, das ist ein Zufall oder ein Unfall, sondern unter Umständen, in Anführungszeichen, will oder beabsichtigt ja das System das. Also ein heikles, philosophisches, ein ziemlich intensiv und kontrovers geführtes Thema, ein diskutiertes Thema unter Philosophen. Erreichen wir einen Punkt, wo wir den Maschinen, den künstlichen Systemen eine Absicht, eine Intention zugestehen müssen. Das tönt jetzt ziemlich verquer. Ja, schon fast ein bisschen unheimlich. Weil das widerspricht einer Linie des Denkens, die eben die Intentionalität, das Absichten haben, allein dem Lebewesen zuspricht. Tiere vielleicht können Intentionen haben. Ja, möglicherweise auch Pflanzen. Also heute, ich habe schon einige Diskussionen verfolgt und unter Biologen, die eben in diese Intentionalität auch ins Tierreich oder sogar eben generell ins organische Reich übertragen möchten. Wir Menschen neigen dazu, eben überall Sinn, Bedeutung, Zwecksetzung zu sehen. Wieder Zweckmäßigkeiten hineinzulesen. Und das ist ja unter Biologen zum Teil ziemlich verpönt. Man spricht dann von Anthropomorphismus, also wir vermenschlichen etwas, das ja gar nicht Mensch ist. Und das ist klar, der Mensch ist eben ein Wesen, das anthropomorphisiert. Er kann wahrscheinlich gar nicht anders als anthropomorphisieren. Und in diesem Sinn müsste man eigentlich gegenüber dieser Tendenz eigentlich nur kritisch eingestellt sein. Aber man kann sie auf jeden Fall nicht einfach vermeiden. Also wir kommen wahrscheinlich nicht darum herum. Denken Sie daran, schon nur wenn wir von Tücke des Geräts sprechen, das ist auch ein Anthropomorphismus. Wir unterstellen dem Gerät eine Tücke. Ja? Oder denken Sie, was heißt, die Waschmaschine wäscht. Nein, die Waschmaschine wäscht nicht. Wir waschen mit der Waschmaschine. Sehen Sie, da unterläuft uns eben sehr schnell dieser Anthropomorphismus gegenüber gegenüber Geräten, gegenüber künstlichen Systemen. Sehr schnell unterschieben wir ihnen eben etwas, das wir eigentlich aus unseren Kreisen kennen. Also wir Anthropomorphisierung, das ist ein großes Problem im Umgang mit der Technik. Ich würde sagen, eines der größten philosophischen Probleme, ich komme dann nachher noch gleich auf ein anderes Beispiel zurück, ein großes Problem eben im Umgang mit künstlichen intelligenten Systemen. Also dieses Personalisieren auch der Geräte. Nun, dieses Problem nimmt allgemeinere Züge an heutzutage. Wir treten in ein Zeitalter, ins Zeitalter der unbegreiflichen Maschinen, würde ich das nennen. Man kann in diesem Zusammenhang auch ein Murphy-Gesetz für die Entwicklung von künstlichen Systemen formulieren. Also jede Technologie wächst, wenn sie komplex genug ist, wächst ihrem Designer eigentlich über den Kopf. Erste Anzeichen beobachten wir ja bereits bei den neuronalen Netzen. Die Prinzipien seiner Architektur sind ja eigentlich ziemlich einfach. Statistische Prinzipien sind durchschaubar. Und das Verflixte daran ist auch, trotz der Durchschaubarkeit, aufgrund der Kombinatorik dieser Neuronen, also dieser Vererbungseinheiten, dank der kombinatorischen Explosion, der Möglichkeit, der ungeheuren großen Verknüpfungsmöglichkeiten dieser Einheiten, wächst das System tendenziell eben über unseren Kopf. Die Neuronen, die künstlichen Neuronen, jetzt wohlgemerkt, die folgen ja wohlformulierten Regeln, aber das Ganze, das wird nicht durch ein Masterprogramm gesteuert. Ja, übrigens unser Gehirn auch nicht. Und es wird trainiert, Sie werden wahrscheinlich noch etwas Spezifischeres darüber sagen, ich möchte Ihnen nicht allzu sehr hineinfunken dann in Ihr Thema. Also Sie werden trainiert und wenn man Erfolg hat, ist Ihr Verhalten eben so, dass es den Vorgaben des Designers entspricht, oft auch nicht. Also dieses Sortieren von Daten und so weiter, das ist rein statistischer Natur. Denken Sie wieder an die Waschmaschine. Die Waschmaschine wäscht nicht ein neuronales Netz, das gehorcht eigentlich nichts anderes als statistischen Gewichtungen innerhalb der Schichten. Ich möchte jetzt nicht auf neuronale Netze eingehen, es geht ja hier nur um das Prinzip. In diesem Sinne denkt auch, oder was auch immer, denkt auch das neuronale Netz nicht. Auch hier unterläuft uns sofort wiederum eine Vermenschlichung, wenn wir sagen, dass ein neuronales Netz denkt. Es entscheidet, es sieht Muster. Nicht wahr? Es kategorisiert. Das neuronale Netz kann vielleicht aus einer Riesenmenge von Daten über Katzen und so weiter, kann es zu einem Konzept von Katze kommen, sagen wir von uns aus. In der Tat hat ein neuronales Netz kein Konzept. Das arbeitet einfach aufgrund dieser Prinzipien, dieser Architektur und das ist eine unbegreiflich erfolgreiche Arbeitsweise, zu der man in neuronalen Netzen greifen kann. Es ist erstaunlich. Es gibt hier auch natürlich Fehlfunktionen, die sind bekannt, man hört fast jede Woche oder hört man irgendwie von einer solchen Fehlkategorisierung und so weiter. Man trainiert zum Teil diese Netze sogar schon so, man gibt ihnen falsche Informationen, um sie sozusagen aufs Glatteis zu legen, damit sie eben lernen. Also die Designer werden auch sagen, diese Fehlfunktionen, das sind ja nichts anderes als Kinderkrankheiten. Und der Erfolg, der weist natürlich schon in die Richtung, dass man diese Kinderkrankheiten überwinden kann, sodass eben ein künstliches System, das mit einem entwickelten neuronalen Netz dann mal unter uns ist, dass das dann vielleicht sogar lernt, einen gesunden Maschinenverstand zu entwickeln, einen Common Sense. Und das ist ein Problem. Also wenn Sie solche künstlichen Systeme in den Alltag einbürgern wollen, also ein System, das mit Ihnen eben dann auch auf menschliche Art und Weise interagiert, dann muss dieses System natürlich auch eine Art Flexibilität und Plastizität haben, so wie wir das haben. Also es muss dann wahrscheinlich auch auf Wahrheiten, auf Uneindeutigkeiten, auf, wie die Philosophen sagen, auf Kontingenzen, auf Zufälle muss es reagieren können. Und das ist ein ziemlicher Knacknuss für die Designer solcher Systeme, zumindest heute noch. Aber wie gesagt, man hört aus diesen Kreisen in der Regel einfach, ja, Kinderkrankheiten, früher oder später wird es eine allgemeine künstliche Intelligenz, eine General Artificial Intelligence, das ist das Stichwort heutzutage, also eine Maschine mit Common Sense. Ich glaube allerdings nicht daran, aber ich werde es auch wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber das Projekt ist natürlich faszinierend. Es ist faszinierend. Es gibt allerdings dann auch bereits heute Kritiken aus KI-Kreisen, die sagen, ja, im Grunde genommen betreibe man ja nichts anderes als Alchemie, also wie im Mittelalter. Also man schaue einfach, man gebe dem System Daten ein und schaue, ob es dann den gewünschten Output erzeuge, und wisse eigentlich im Grunde genommen nicht, was in den Schichten dazwischen geschieht. Also diese Kritik stammt von Forschern aus dem Google-Laboratorien, wohlgemerkt. Also nicht von außen, sondern von innen. Also, und zwar ist diese Kritik etwa 2 Jahre alt. Nun, die Entwicklung steht am Anfang. Und wir können nicht wissen, wohin uns das führt, wohin diese Generationen von künstlichen Intelligenzsystemen noch führen werden. Aber wir können zumindest aus ein paar Erfahrungen können wir vielleicht vorsichtige Extrapolationen durchführen. Extrapolationen im Zusammenhang mit Mensch-Maschine-Interaktion. Nun, halten Sie sich nur einfach vor Augen, wie die alltägliche Kommunikation funktioniert mit unseren kleinen, smarten Begleitern. Wir tragen sie ständig herum. Und das Internet ist in gewissem Sinn schon zu einer Art von Mensch-Maschine-Symbiose geworden. Also wir leben wir brauchen diese Geräte nicht einfach wie früher die Werkzeuge und Maschinen, sondern wir leben in Symbiose mit ihnen. Und wir beobachten in dieser Symbiose eine heimliche und scheinbar unaufhaltsame Gewichtsverschiebung. Viele dieser künstlich intelligenten Helfer funktionieren deshalb gut, weil sie in einem eindeutig definierten und kontrollierten Setting operieren. Die Roboter, die funktionieren gut in Laboratorien, in Büros oder in Fabrikhallen. Dort haben sie klar definierte Mikrowelten. Und das lieben diese künstlichen Systeme, nicht klar definierte Randbedingungen. Die Robotiker sprechen auch von Envelope. Also es braucht eine Envelope, damit diese Geräte verlässlich funktionieren. Und nun könnte man natürlich sagen, wenn es uns nicht gelingt, die künstlichen Systeme an unseren Alltag anzupassen, passen wir halt unseren Alltag an die künstlichen Systeme an. Das wäre dann das Umgekehrte, die umgekehrte Strategie. Also wir machen unseren Alltag eindeutiger, einfach, nicht wahr? Kontrollierbarer, überwachbarer. Das würde dann eben auch den künstlichen Systemen besser entsprechen. Und diese und hier stellt man dann eben auch eine Gewichtsverschiebung statt. Also nicht wir setzen die Algorithmen ein, sondern die Algorithmen setzen uns ein. Vor gut, ich glaube, etwa 10 Jahren kamen die Softwareentwickler bei Amazon auf die zündende Idee, Aufgaben, für deren Lösung die Algorithmen zu viel Zeit brauchen, an menschliche Mitarbeiter zu delegieren. Ja? Also sehen Sie, jetzt wird der Mensch sozusagen zum Helfer der Algorithmen. Die Algorithmen brauchen für gewisse Aufgaben noch einfach eine zu lange Laufzeit, also der Mensch eben nicht. Der hat da einen anderen Algorithmus drin, den man im Übrigen nicht kennt. Also setzt man ihn ein für solche Aufgaben. Das sind übrigens ganz schlecht bezahlte Jobs, nicht wahr? Und deshalb spricht man auch von mechanischen Türken, Mechanical Turk. Also das sind Plattformen, wo sie sozusagen Aufgaben holen können, die sie lösen können, und für die Aufgabenlösung, für die eben ein Softwareprogramm wahrscheinlich auch zu teuer ist, diese Aufgabe lösen sie als Mensch immer noch besser. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt gediehen ist bei Amazon. Also da gibt es natürlich auch ethische Fragen, nicht wahr? Auch arbeitsethische Fragen. Inwieweit setzt man den Menschen einfach ein, um Computeraufgaben zu lösen, für die der Computer einfach nicht geeignet ist. Also Human Intelligence Task nennt man das. HIT, nicht mal abgekürzt. Also der Mensch als sozusagen, nicht mal als App, ist ein Appendix, nicht jetzt, der Algorithmen. Nun, jetzt habe ich eigentlich immer von Intelligenz gesprochen. jetzt müssen wir uns vielleicht doch noch ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Intelligenz? Oder was meinen wir, wenn wir sagen, künstliche Systeme seien intelligent? Nun, solche Systeme, die simulieren Fähigkeiten, die beim Menschen Intelligenz voraussetzen. In diesem Sinn führt der Taschenrechner Operationen durch, die beim Menschen ein gewisses Maß an Intelligenz benötigen. Ist jetzt der Taschenrechner intelligent? Wo liegt der Unterschied? Das ist eine Frage, die der Informatiker und Logiker Alan Turing ja in den 50er Jahren beschäftigt hat, und er hat den berühmten Turing-Test hat er ja ersonnen, anhand dessen man Menschen von intelligenten Systemen unterscheiden soll, dieses Simulationsspiel. Also könnte die Simulation von Intelligenz, ist das Intelligenz? Das ist die Frage, das ist eine philosophische Frage. Wenn ich intelligente Aufgaben, intelligente Operationen simuliere, ist dann dieses simulierende System tatsächlich intelligent? Und auf diese Frage gibt es bis jetzt keine verbindliche und keine unkontroverse Antwort. Also das ist ein echtes Problem, um das sich die Philosophen und auch die philosophisch interessierten Software-Designer scharen, um dieses Problem. Es gibt übrigens einen Philosophen, ich hoffe, ich habe noch ein ganz kurz Zeit.
Ja, doch.
Ist gut.
Dann, genau, dann.
Ja.
Dann kommen wir dann wieder zurück.
Ja.
Dann
ja. Ludwig Wittgenstein, der hat sich mit diesem Problem sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und er hat einmal das so beschrieben, dieses Problem. Ist es möglich, dass eine Maschine denken kann? Wir drücken mit dieser Frage nicht eigentlich die Schwierigkeit aus, die darin besteht, dass wir noch keine Maschine kennen, die das tun kann. Die Frage ist nicht analog zu der, die jemand vor 100 Jahren hätte stellen können, kann eine Maschine Gas verflüssigen? Der schwache Punkt ist vielmehr der, dass der Satz, eine Maschine denkt, irgendwie unsinnig erscheint. Es ist, als ob wir gefragt hätten, hat die Zahl 3 eine Farbe? Das ist eine typische Art und Weise, der Stil, in dem Wittgenstein solche Probleme aufgegriffen hat, anhand von Fragen, die einen dann zwicken. Also es gibt keine philosophische Antwort auf die Frage. Natürlich die Computer, die Designer von intelligenten Operationen, von intelligenten Simulationen, die müssen sich auch nicht darum kümmern. Ich meine, wenn sie ein System bauen, das eben gewisse Problemlösungen erreicht, und das ist heute der Fall, wenn sie ein System bauen, das zum Beispiel physikalische Probleme lösen kann, viel schneller als die Physiker. Es gibt an der ETH gibt es ein Team, das hat einen Algorithmus entwickelt, der lernt, eben physikalische Probleme zu lösen. Und zwar sehr viel schneller als die Physiker je. Sie haben schon das Problem von Kopernikus, also die Frage, kommt man von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Weltbild? Vor kurzem hat dieses Team ein künstlich intelligentes System diese Frage gestellt, natürlich zuerst mit Daten gefüttert, und das hat tatsächlich den Sprung vom geozentrischen zum heliozentrischen Rechnen oder Denken gemacht. Bitte, auch hier, das System hat nicht gedacht, das System hat keine kopernikanische Revolution vollbracht, das System hat einfach gewisse Parameter transformiert. Und wir interpretieren jetzt das, die Parameter können nicht, man kann das, diese Transformation kann man interpretieren vom geozentrischen zum heliozentrischen Betrachtungsweise. Also nicht das System tut das. Also auch hier ist wieder die große Gefahr, dass wir viel zu viel aus dem menschlichen Bereich projektieren auf die Maschinen. Nun, es gibt auch andere Probleme.
Ja, dann, was meinen Sie, Herr Kaiser, noch?
5 Minuten, ist
ja,
gut. 5 Minuten.
Ist das gut?
Ich überspringe die moralischen Probleme, die ethischen Probleme werden Sie ja dann noch ansprechen. Das ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige und spannende Frage. Das können wir dann noch in der Diskussion vielleicht noch etwas weiter verfolgen. Aber ich möchte noch zuletzt nochmal auf dieses Szenario der Machtübernahme ganz kurz eingehen. Also die Roboter übernehmen die Macht. Also man spricht ja auch vom Robo Sapiens. Wenn der Robo Sapiens sich mal entwickelt hat, also sozusagen gleiche Intelligenzleistungen erreicht wie der Mensch. Also wird der Robo Sapiens uns dann ablösen? Oder wird er uns nur noch als Sklaven oder als Haushaltstiere halten? Das sind so die, ich finde sie nicht spannend. Ich finde sie eher ein bisschen naiv und halt typisch so Hollywood-Science-Fiction, nicht wahr? Also ein wichtiger und für uns auch, für den Alltag wichtiger Punkt, steckt natürlich schon in diese Frage, weil wir haben ein Machtmittel zur Verfügung. Ich brauche gar keine Beispiele zu nennen, nicht wahr? Machtmittel zur Verfügung, die dieses Szenario schon etwas plausibler machen. Und wenn man natürlich noch entsprechende politische Regimes dann hat, die diese Machtmittel oder diese Instrumente schamlos eben auch verwenden, dann wird einem schon ein bisschen, berndeutsch gesagt, geschmur, nicht wahr? Ich glaube allerdings, dass die größte Gefahr bei der KI nicht bei der Technologie selber liegt, sondern darin, dass der Mensch sozusagen von selbst vor ihr kapituliert. Was uns wirklich zu denken geben sollte, ist der Ohnmachtswille, nicht der Wille zur Macht, sondern der Ohnmachtswille des Homo sapiens. Das heißt, diese willfährige Bereitschaft, seine kognitiven, aber auch moralischen Kompetenzen an die Maschinen abzutreten. Man muss sich das klar vergegenwärtigen. Wir machen uns selbst immer abhängiger von Algorithmen, die wir mit der Verantwortung für das Wohlergehen von Millionen von Menschen betrauen. Nicht nur in Banken, im Finanzwesen, sondern überall. Eigentlich ist die heimliche Macht ist der Code darin. Der ist ja meistens auch geheim. Aber dieser Code, diese Macht, hat keinen Willen. Man kann nicht sagen, dieser Code hat einen Machtwillen. Und der Fehler, der da passiert, zum Beispiel im Code, nicht wahr, der ist unsichtbar. Oder vielmehr, das wohl Bedrohlichste an dieser Macht ist, dass sie den Begriff des Fehlers eigentlich gar nicht kennt. Ein Programm macht keine Fehler. Ein Programm schnurrt einfach, läuft ab. Nicht wahr? Hat keinen Begriff vom Fehler und es macht keine Fehler, vielleicht auch über den Weltuntergang hinaus. Lassen Sie mich, apropos Dystopie, mit einer kleinen Anekdote schließen. 2014 brachte die Softwarefirma SwiftKey eine intelligente Tastatur auf den Markt. Also diese Tastatur, ein Meisterwerk, ein kleines Meisterwerk. Übrigens, Stephen Hawking, nicht wahr, der Physiker, hat diese Tastatur gebraucht. Dank dieser Tastatur konnte er überhaupt mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Er war ja gelähmt, konnte nicht mehr sprechen. Also für ihn ein segensreiches Produkt der künstlichen Intelligenz. Am gleichen Tag, an dem dieses SwiftKey vorgestellt wurde, gab Hawking der BBC ein Interview, in dem er eine äußerst düstere Zukunftsaussicht an den Horizont malte. Also die intelligenten Maschinen können durchaus das Ende der Menschheit bedeuten und so weiter. So unkte er, nicht wahr? Natürlich hatte diese Information eine viel größere Aufmerksamkeit als eben die Tatsache, dass er SwiftKey erfolgreich verwenden konnte. Nicht wahr? Gerade dank SwiftKey, dank dem Segen, begann er eben über den Fluch und die Folgen, die negativen Folgen, eben zu unken. Nicht wahr? Also es ist immer so, bad news is good news. Ja? Also ich sehe in der superintelligenten Maschine mit anderen Worten eine Art Menedekel, nicht wahr? ein Warnruf für die technische Zivilisation, mehr nicht. So, glaube ich, verhält es sich generell mit den Prognosen der künstlichen Intelligenz. Ihre angebliche Bedrohlichkeit ist eigentlich schon fast zu einem vermarktbaren Feature geworden. Nicht wahr? Dabei ist ihr Entwicklungsstand weit entfernt von einem Stadium, in dem wir diese künstliche Intelligenz zu befürchten hätten. Also etwas haben wir allerdings schon zu befürchten, nämlich nicht superintelligente Maschinen, sondern eher subintelligente Menschen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Thank you.